Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. 3 Tage des Zorns hatten sie auf palästinensischer Seite ausgerufen, aber dass dieser nun verraucht sein würde, das war bei dem brisanten Dauerstreitpunkt nicht zu erwarten. Seit der höchst kontroversen Entscheidung am Mittwoch von US-Präsident Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels offiziell anzuerkennen, kommt es in Israel und den Palästinensergebieten zu heftigen Konfrontationen. Es gab Dutzende Verletzte, auch Tote. Auf Raketenbeschuss reagierte die israelische Armee ihrerseits mit Luftangriffen. Auch heute gab es wieder Auseinandersetzungen, auch wenn es in der Stadt, um die es eigentlich geht, ruhiger blieb, wie Mike Lingenfelser berichtet.
Das Damaskustor in Ost-Jerusalem. Der Stadtteil, den die Palästinenser als Hauptstadt für ihren angestrebten Staat beanspruchen. Angespannte Ruhe am Abend. Zuvor hat es vereinzelt Ausschreitungen gegeben. Am Tag 3, nachdem Trump Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt hat. Für viele Palästinenser ein Zustand zwischen Ohnmacht und Wut. Mit einer Hand allein kann man nicht klatschen, sagen wir Araber. Wenn wir nicht vereint auftreten, wird sich unsere Lage nie ändern. Die Palästinenser in Ost-Jerusalem, im Westjordanland und im Gazastreifen sprechen nicht mit einer Stimme. In Gaza herrscht noch immer die radikal-islamische Hamas. Heute beerdigen sie 2 Kämpfer ihrer Qassam-Brigaden. Für die Islamisten sind sie Märtyrer, denn sie starben beim gestrigen Luftschlag der israelischen Armee gegen ihre Waffenlager. Israel wiederum hat damit auf Raketenangriffe aus dem Gazastreifen reagiert. Mit typischen Posen protestieren auch heute militante Gruppen in Gaza gegen die USA und Israel. Wir Palästinenser sind zu allem bereit und werden unser Blut für Jerusalem geben. Trotz radikaler Töne und Ausschreitungen von einer neuen Intifada, einem Volksaufstand, wie ihn die Hamas-Islamisten fordern, ist man im Gazastreifen noch weit entfernt. Genau wie im Westjordanland, wo Palästinenserpräsident und Fatah-Führer Abbas regiert. Die Proteste und Unruhen im Jerusalem-Streit gehen auch hier vielerorts weiter. Aber es gibt weniger gewaltvolle Konfrontationen als gestern. In Bethlehem werfen junge Palästinenser wieder Steine und Brandsätze auf israelische Soldaten. Die antworten mit Tränengas. Zu Tagen des Zorns hatten Palästinensergruppen zwar aufgerufen, doch eine Eskalation scheint man im Umfeld von Präsident Abbas momentan vermeiden zu wollen. Kein Führer kann bei den Menschen per Knopfdruck eine Intifada auslösen. Die Menschen bestimmen das selbst. Das Volk drückt so seinen Protest aus. Und wir definieren Intifada als gewaltlosen Protest. Dass das nicht alle so sehen, zeigen die Bilder der letzten Tage. Doch das ganze Gewaltpotenzial hat sich bislang nicht entladen.
Und am Abend hat die Arabische Liga bei einer Dringlichkeitssitzung in Kairo scharfe Kritik an US-Präsident Trump geübt und die Rolle der USA als Friedensvermittler nicht nur im Nahen Osten, sondern in der ganzen Welt in Frage gestellt. Mancher mag es als politischen Protest sehen oder als Akt des Widerstands. Fest steht aber, dass das Beschädigen von Wahlplakaten kein Kavaliersdelikt ist, sondern ein Straftatbestand. Und doch ist es noch relativ harmlos im Vergleich zu der Gewalt, die mittlerweile Politikern entgegenschlägt. Und damit meine ich nicht, dass es im Wahlkampf auch mal ruppig zugehen kann, sondern brutale Angriffe, wie gerade vor 2 Wochen der Messerangriff auf einen Bürgermeister im Sauerland. Oder wie die Drohungen und Attacken gegen die beiden Politiker, die Juri Sonnenholzner und Patricia Klima getroffen haben.
Von ihrer politischen Gesinnung her könnten sie weiter nicht auseinanderliegen. Trotzdem eint sie etwas, sie erlebten Gewalt, Gewalt wegen ihrer Denkweise. Michael Richter, Stadtrat der Linken, die rechtsnationalistische Gruppe Freital soll vor 2 Jahren sein Auto gesprengt haben, steht unter anderem deshalb derzeit vor Gericht. Als Geschädigter erhielt Michael Richter Akteneinsicht.
Wenn man da dann so Chatprotokolle liest, dass die Sprengmeister ja eigentlich doch gute Arbeit gemacht haben, aber noch nicht ausreichend gut und die Leute dann noch per Telefon kommuniziert haben, um eventuell nochmal wieder Anschläge auf den PKW zu verüben, wenn dann der Herr Richter im PKW drin sitzt, das ist schon ein bisschen beklemmend und furchteinflößend.
Deshalb packte Michael Richter ein. Er zog von Sachsen nach Bayern. Fehlende Solidarität, das Ergebnis der Bundestagswahl und zu guter Letzt ein Jobangebot hatten ihn in seinem Entschluss bestärkt. Trotzdem.
Es ist ein radikaler Neuanfang. Der lässt sich nicht vermeiden. Also entweder will ich weiterleben oder ich muss halt gehen. Und da entscheidet man sich fürs Gehen und Weiterleben.
Flucht als Folge von Gewalt gegen Andersdenkende, die erfuhr auch er, Uwe Junge, Chef der AfD Rheinland-Pfalz. Hier an diesem Ort in der Mainzer Innenstadt, ein Sommerabend 2016. Eine Faust fliegt, Bruch von Jochbein und Oberkiefer. Später dann das Auto seiner Frau in der Hauseinfahrt, angezündet.
Wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat. Wir haben alle Möglichkeiten, in diesem Rechtsstaat unsere Rechte durchzusetzen. Und das darf nicht mit körperlicher Gewalt geschehen. Das ist doch völlig klar. Und da ist es völlig unerheblich, wen es da trifft.
Würden das nur alle so sehen, links wie rechts verübten 2016 erstmals seit Jahren gleich viele Gewalttaten. Es gab 653 Verletzte als Folge linker Gewalt. Es gab fast doppelt so viele infolge rechter Gewalt. Anders die Gewalt der politischen Lager gegeneinander. Linke verübten sie gegen rechts deutlich öfter als umgekehrt. Viele Zahlen, viel Raum zur Interpretation. Und so dient Statistik mal für die eine, mal für die andere Seite zur Rechtfertigung. Derweil zeigt die Geschichte, die Gewalt gegen Andersdenkende war immer ein beliebtes Machtmittel im Kommunismus oder in den faschistischen Diktaturen der Welt. Dass sie wegen innenpolitischer Polarisierung nun wieder Thema wird, kein gutes Zeichen.
Das beeinträchtigt natürlich Demokratie. Sie lebt vom Streit, von der Freiheit zu sagen und zu tun, was man wirklich für richtig hält. Und so eine Demokratie steckt es nicht weg, wenn sich ein Klima der öffentlichen Heuchelei und des Duckmäusertums und der Angst vor Gewalttätigkeit politisch Andersdenkender ausbreitet.
So sehen das auch Michael Richter und Uwe Junge. Neben der Gewalt, die sie erfahren haben, also noch etwas, was die beiden eint.
Der Irak hat seinen Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat für beendet erklärt. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Ministerpräsident al-Abadi sagte in einer Ansprache, die irakischen Streitkräfte hätten den IS aus den letzten besetzten Gebieten entlang der Grenze zu Syrien vertrieben und damit die vollständige Kontrolle zurückerlangt. 2014 hatte die Terrororganisation weite Teile des Irak und Syriens erobert. Am Donnerstag hatte das russische Verteidigungsministerium den IS in Syrien für besiegt erklärt. Mehr als 200 Prominente haben einen Appell zur Freilassung des Journalisten Deniz Yücel aus türkischer Haft gestartet. Der Korrespondent der Zeitung Die Welt habe nichts anderes getan, als seinen Beruf auszuüben und seine Meinung frei zu äußern, heißt es in dem Aufruf. Unterschrieben haben unter anderem Sting, Fatih Akin, Jan-Josef Liefers und Elfriede Jelinek. Yücel sitzt seit Februar in einem türkischen Gefängnis. Ihm wird Terrorpropaganda vorgeworfen. Bei der Verleihung der Europäischen Filmpreise hat die schwedische Gesellschaftssatire The Square gleich 6 Auszeichnungen gewonnen. Neben dem Hauptpreis für den besten Film nahm Regisseur Ruben Östlund bei der Gala in Berlin auch den Preis für die beste Regie entgegen. Der Film hatte bereits eine Goldene Palme beim Festival in Cannes gewonnen und ist für den Auslands-Oscar nominiert. Der Wintereinbruch hat in Deutschland erhebliche Verkehrsbehinderungen gebracht. In Nordrhein-Westfalen führten heftige Schneefälle zu rund 140 Unfällen mit mehreren Verletzten. Auf der A33 bei Bielefeld fuhren mehrere Autos ineinander. Die Autobahn musste gesperrt werden. Auf der A2 kam ein Sattelschlepper nach einer Kollision in der Nähe von Flotow von der Fahrbahn ab und überschlug sich.
Der gewaltige Totentempel der Hatschepsut. Er gehört zu den prächtigsten Zeugnissen altägyptischer Baukunst und Kultur. Mehr als 60 der teilweise wie Götter verehrten Pharaonen ließen sich vor Jahrtausenden im schwer zugänglichen Wüstengebiet nahe der Stadt Luxor begraben. Bis heute heben Archäologen in den Ausgrabungsstätten rund um das Tal der Könige immer wieder neue Schätze. Und im 3.500 Jahre alten Tempel der geheimnisumwitterten Königin Hatschepsut werden nun bisher verschlossene Räume mit spektakulären Entdeckungen für Besucher freigegeben. Auch um den brachliegenden Tourismus in Ägypten wieder anzukurbeln. Konstantin Schreiber.
Heute haben sich hier die Tore geöffnet. Nach 3500 Jahren zum ersten Mal sind Wandmalereien wie diese wieder für die Öffentlichkeit sichtbar. Für Zbigniew Safranski ist es ein wichtiger Tag. 5 Jahre lang haben er und sein Team aus Polen das Heiligtum des Amun-Ra restauriert und konserviert, um es jetzt der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Wandmalereien enthüllen Details über die Königin Hatschepsut. Sie war die erste Pharaonin, die das alte Ägypten regierte. Hier können die Wissenschaftler sehen, wie die Herrscherin mit dieser Rolle umging. Hier, das zeigt ganz klar ihre Entscheidung, dass sie sich fortan als Mann abbilden ließ und nicht mehr als Frau. Sie ließ die früheren Bilder von sich übermalen, denn rot war die Farbe, in der Männer abgebildet wurden, und gelb und rosa standen für Frauen. Das Heiligtum befindet sich im hinteren Teil des Totentempels der Hatschepsut und war bisher verschlossen. Der Tempel ist eine der bedeutendsten Attraktionen des alten Ägyptens, aber immer weniger Reisende zieht es hierher. Es gibt nur noch sehr wenige Touristen hier. Seit der Revolution im Jahr 2011, da kommen immer weniger Deutsche, Briten, Italiener und Japaner, denn sie denken, dass Ägypten nicht sicher sei. Für die Einheimischen eine Katastrophe. Noch subventioniert der Staat viele touristische Einrichtungen oder er schickt einheimische Touristen in leerstehende Hotels, um für Auslastung zu sorgen. Aber wie lange geht das noch so weiter? Denn ohne Gäste aus dem Ausland fehlt der Regierung von Jahr zu Jahr mehr Geld. Wir wollen diesen Anlass nutzen, um von hier aus ein positives Bild von Ägypten in die Welt zu senden. Heute durften zuerst Würdenträger und die Mitarbeiter des polnischen Teams das Heiligtum betreten. Dann wurde die Stätte für Touristen geöffnet. Die ersten, die kamen, waren Reisende aus China. Eine neue Hoffnung für den Tourismus in Ägypten.
Und damit kommen wir zum Sport und zur Fußball-Bundesliga. Da hat sich der FC Bayern München heute vorzeitig den inoffiziellen Titel des Herbstmeisters gesichert und das zum 7. Mal in Folge. Doch lange sah es gar nicht danach aus, Patrick Hallert.
Stimmt, Ingo, das ist absolut erstaunlich. Wir erinnern uns nochmal, als Jupp Heynckes seinen Dienst angetreten hat, da lagen die Bayern 5 Punkte zurück hinter dem damaligen Tabellenführer Borussia Dortmund. Gerade mal 2 Monate ist das her. Und jetzt? Da thront der deutsche Rekordmeister dort, wo er sich am wohlsten fühlt, an der Spitze und grüßt von oben mit 8 Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Leipzig. So schnell geht das. Und dass man als Herbstmeister nicht unbedingt auch glänzen muss, haben die Bayern heute gezeigt beim mühsamen Auswärtssieg in Frankfurt.
Seit er da ist, läuft es wie am Schnürchen für den FC Bayern. 2 Monate nach Jupp Heynckes Amtsantritt feiern die Münchner heute nach einem Arbeitssieg in Frankfurt die 7. Herbstmeisterschaft in Folge.
Ja, ich habe das jetzt auch erfahren, aber es ist für uns wichtig, erstmal das heutige Spiel gewonnen zu haben gegen einen sehr unbequemen Gegner.
Die Bayern im Vergleich zum Sieg gegen Paris am Dienstag in der Champions League auf 6 Positionen verändert. Unter anderem auch Lewandowski und Hummels auf der Bank. Im Tor heute Tom Starke, der nach 5 Minuten diesen Freistoß von Ante Rebic parieren muss. Die Frankfurter Eintracht mit dem besseren Start, die Bayern in den ersten 20 Minuten ohne Torschuss, doch der erste landet gleich mal im Netz. Arturo Vidal mit dem 0:1. Frankfurt auch danach weiter mit einer starken Leistung, doppelt so vielen Torschüssen wie die Bayern, aber ohne Erfolg. Der Aufreger des Spiels allerdings ist diese Szene in der 72. Minute, als Frankfurts Marius Wolf nach einem Foul an James mit Rot vom Platz muss, Schiedsrichter Harm Osmers seine Entscheidung nach Heranziehen des Videobeweises allerdings zurücknimmt und auf Gelb korrigiert. Ein Novum in der Bundesliga, anders als die Herbstmeisterschaft.
Das ist für mich nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir, wie gesagt, das Spiel gewonnen haben, dass wir einen großen Vorsprung haben in der Tabelle.
Dank Jupp Heynckes und einer starken Abwehr feiert der FC Bayern Herbstmeisterschaft Nummer 23.
Ja, und dieser Jupp Heynckes, der scheint auch die Konkurrenz aus der Ferne irgendwie einzuschüchtern. Kaum zu glauben, aber wahr. Seit Heynckes wieder bei den Bayern ist, hat Borussia Dortmund kein einziges Bundesligaspiel mehr gewonnen. 3 Unentschieden und 5 Niederlagen gab es seitdem. Nicht mal gegen den vorletzten Werder Bremen hat der BVB zu Hause einen Punkt geholt. Und Trainer Peter Bosch, der muss mehr denn je um seinen Job bangen.
Die Fans aufgebracht, die Mannschaft mal wieder ohne Sieg und der Trainer ziemlich ratlos.
Würden Sie denn sagen, Sie können der Mannschaft noch Impulse verleihen in dieser schwierigen Situation?
Ja, die Meinung habe ich immer, weil es ist meine Arbeit, mein Geschäft und für jenes Spiel bringen wir wieder die Energie. da drin. Aber wir hoffen auch, dass wir das mal auf die Platz sehen.
Gegen Bremen war das auf jeden Fall nicht der Fall. Der BVB in der ersten Hälfte katastrophal. Eggestein mit der verdienten Führung für Werder Bremen. Nach dem Wechsel konnten die Gastgeber durch Aubameyang zwar den Ausgleich erzielen, doch die Verunsicherung wurde danach eher noch größer. Der Tabellenvorletzte aus Bremen ging in der 65. Minute durch Gebrselassie wieder in Führung. Und die hielt, weil der BVB weder spielerisch noch kämpferisch zusetzen konnte.
Glauben Sie, am Dienstag sitzen Sie in Mainz auf der Bank?
Ja, das denke ich. Aber es ist Fußball, das weiß man nie. Und Sie fragen die Frage an die falsche Person, weil ich gehe nicht über meine eigene Position. Das sind andere Leute.
Doch die Verantwortlichen sagten nach dem Spiel kein Wort. Es bleibt spannend in Dortmund.
Die weiteren Ergebnisse. Leipzig gegen Mainz 2:2. Hamburg und Wolfsburg trennen sich torlos. Mönchengladbach und Schalke spielen ebenfalls unentschieden 1:1. Bereits gestern unterlag Stuttgart Leverkusen mit 0:2. Morgen dann noch drei Spiele. Köln trifft auf Freiburg, Hannover empfängt Hoffenheim und Augsburg spielt gegen Berlin. Die Tabelle. Herbstmeister München 8 Punkte vor Leipzig, dahinter Schalke und Mönchengladbach. Auf den Europa-League-Plätzen Leverkusen und Hoffenheim, Dortmund ist 7. Die zweite Hälfte, Wolfsburg ist 11. Mainz und Hamburg vor der Abstiegszone, Bremen auf dem Relegationsrang, dann Freiburg und Schlusslicht Köln. Zum Wintersport. Toller Erfolg für Tatjana Hüfner in Kanada. In Calgary hat die Rodlerin ihren ersten Weltcup in dieser Saison gewonnen. Ebenfalls schnell unterwegs war Nathalie Geisenberger. Die Olympiasiegerin fuhr auf Rang 3. Und genau auf diesem Platz sind auch die deutschen Skispringer gelandet beim Weltcup in Titisee-Neustadt. Zuletzt waren die DSV-Adler ja das Maß aller Schanzentische. Heute allerdings waren die Weitenjäger aus Polen und Norwegen besser.
Der Franzose Alexis Panthirault gewinnt sein Heimrennen, den Riesenslalom von Val d'Isère. Panthirault vor allem im zweiten und entscheidenden Durchgang überragend. Auch Stefan Luitz aus Bolsterlang wieder mit bärenstarker Leistung. Der Allgäuer wird nach seinem dritten Platz in Beaver Creek jetzt Zweiter von Val d'Isère. Mit Startnummer 40 fährt der zweite DSV-Fahrer auf Platz 6. Alexander Schmid löst damit auch das Olympiaticket. Dritter wird der Österreicher Marcel Hirscher.
Auch sie gleich ganz oben auf dem Glücksspielpodest. Die Lottozahlen. 7, 12, 16, 20, 25, 46, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Bleibt uns noch der Blick aufs hoffentlich auch glückliche Sonntagswetter. Carsten Schwanke, wie wird das?
Ich glaube, das hängt davon ab, welchen Standpunkt man einnimmt, denn es wird tief winterlich, zumindest in einigen Regionen unseres Landes. Ein starkes Schneefallgebiet erreicht uns morgen, und zwar im Verlauf des Vormittags. Es wird etwa gegen 9 bis 10 Uhr morgen Vormittag im Westen, vor allem im Saarland und in Rheinland-Pfalz, anfangen, kräftig zu schneien. Und dann bewegt sich dieses Schneefallgebiet schnell von West nach Ost. Das ist der Stand etwa um 12 Uhr. Viel Schneefall, auch in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg. Wobei im Schwarzwald oder am Oberrhein wird der Schnee bald in Regen übergehen. Hier steigt die Schneefallgrenze bis Mittag schon auf rund 1000 Meter. Am Nachmittag schneit es aber ununterbrochen weiter, dann auch kräftig in Niedersachsen, in Thüringen, Sachsen-Anhalt, in weiten Teilen Bayerns. Und am Abend bleibt vor allem vom Nordwesten, also abends 18 Uhr, über den gesamten Norden bis in den Osten das ganze Schnee, während wir dann doch die mildere Luft in weiten Teilen im Südwesten und Süden vorfinden. Und dieses Achtungszeichen, das gilt vor allem für Niedersachsen, wo es stundenlang kräftig und auch durchaus viel schneien wird. Mehr als 10 cm Neuschnee sind dort möglich. Heute Nacht ein anderes Zeichen, dieses Glättesymbol. Viele Straßen haben vor allem in der norddeutschen Tiefebene heute tagsüber ein paar Schauer abbekommen. Die Straßen waren heute Abend nass, und dadurch, dass die Temperaturen oftmals in den frostigen Bereich sinken, kann also die Nässe auf den Straßen gefrieren. Seien Sie also entsprechend vorsichtig, auch morgen früh noch. Morgen Vormittag selbst wird es dann losgehen mit dem Schneefall. Am Oberrhein, wie gesagt, auch bald schon Schneeregen oder Regen. Ansonsten ist es weitestgehend trocken. Am Nachmittag haben wir dann den Schneefall von Niedersachsen über die Mitte hinweg bis Richtung Erzgebirge und Bayerischer Wald. Und noch ein weiteres Achtungszeichen, vor allem so zwischen der Schwäbischen Alb, dem Allgäu und dem Bodensee. Hier wird zwar schnell die wärmere Luft ankommen, allerdings nicht am Boden. Dort bleibt es kühl, deshalb kann es hier gefrierenden Regen geben. Am Nachmittag die Temperatur am Bodensee immer noch 0 Grad, während wir ansonsten im Westen und Südwesten dann schon 6 bis 8 Grad haben. Dort, wo es allerdings schneit, stundenlang, liegen die Temperaturen bei 0 bis minus 1 Grad. Der Wind weht auch noch kräftig. Mit der wärmeren Luft kann es einzelne Sturmböen geben. Kurzer Blick noch auf den Wochenbeginn. Montag erneut wahrscheinlich Schneefälle, vor allem in Niedersachsen. Also speziell der Nordwesten wird dick eingeschneit. Mehr dazu dann morgen Abend an gleicher Stelle.
Carsten Schwanke, vielen Dank für diese winterlichen Aussichten. Und das war's von uns. Hier geht's jetzt weiter mit dem Wort zum Sonntag und anschließend mit dem Spielfilm Company Man. Gewinnen ist nicht alles. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, eine gute Nacht.